Ich habe schon so viel ausprobiert. Können Sie mir vielleicht helfen? Fragt die Klientin am Telefon. Am Telefon beginnen die Menschen bei mir erstmal noch per Sie, später sind wir dann per Du. Ja, ich kann auch nicht jedem helfen. Und ich erkläre dir heute mal, warum ich manchmal auch nicht helfen kann. Woran das liegt, wenn einfach nichts hilft, wenn einfach nichts weitergeht. Und was dann trotzdem helfen könnte. Eine spannende Folge. Hallo und herzlich willkommen im Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte, für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht's ums Thema: Ich habe schon so viel probiert. Können Sie mir helfen? Manchmal hat man schon so viel probiert zu einem Thema, ist schon von Hinz zu Kunz gelaufen, hat schon sämtliche Therapeuten und Heiler durch. Manchmal kommen die Klienten zu mir und sind auf einem unglaublichen Wissensstand schon, haben wirklich ganz, ganz, ganz viel schon gemacht, auch an persönlicher Entwicklung. Und trotzdem, am Thema hat sich bisher nichts geändert. Was ist da los? Warum kommt man manchmal einfach nicht vorwärts? Warum kriegt man manchmal ein Thema einfach nicht gelöst? Darum geht's heute und ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Erkenntnisse aus dieser Folge. Und wenn du meinst, sie kann jemand anders auch noch gut gebrauchen, dann schick sie auch gerne weiter, würde ich mich freuen. Ein wichtiger Hinweis: Wenn ich von Fällen aus meiner Praxis erzähle, dann sind sie so abgewandelt und anonym gehalten, dass kein Rückschluss auf echte Personen möglich ist. Die Klientin, nennen wir sie Doris, kam zur Tür herein. Aufgelöst, unruhig wirkte sie. Mit buntem Schal und hohen Stiefeln, langer Strickjacke und grauen Haaren, kein Make-up. Ein Blick auf ihr Geburtsdatum ließ mich innerlich zusammenzucken, denn sie war kaum älter als ich, Anfang 50. Eine Schwere umgab sie, die Schultern hingen nach unten. Im Sitzen war sie in sich eingesackt, der Blick war unsicher, die Stimme leise. Sie kam zu mir, weil sie aus den Depressionen und Ängsten heraus wollte, die sie schon viele Jahre begleiteten, und alle bisherigen Versuche hatten einfach nichts gebracht. Oder wenn, dann nur ganz, ganz kurze Zeit und schon ist sie wieder zurückgefallen ins Alte. Es gab Tage, da traute sie sich gar nicht aus dem Haus. Arbeiten war dann auch nicht möglich. Medikamente, die sie seit Jahren nimmt, Antidepressiva, scheinen auch nicht zu helfen. Ich sagte ihr schon beim Erstgespräch am Telefon, dass das bestimmt ein Thema ist, was wir wohl nicht in 3 Sitzungen behandeln können, sondern es würde definitiv länger dauern. Sie müsste etwas Zeit und Geduld mitbringen. Das ist für Selbstzahler manchmal nicht leicht. Doch Doris konnte sich zum Glück ganz gut leisten. Sie war selbst Geschäftsfrau. Immer wieder kommt es vor, dass ich Klienten anfragen habe, die seit mehreren Jahrzehnten mit ihrem Problem leben und schon sehr viele Therapieversuche hinter sich haben. Sie suchen dann in der Hypnose oder in anderen alternativen psychotherapeutischen Methoden den letzten Strohhalm. Da soll dann was geschafft werden, was die Schulmedizin und andere Heiler in vielen Jahren zuvor nicht geschafft haben. Es gibt ja auch den Spruch: Wenn sonst nichts hilft, dann hilft Hypnose. Ja, und daran halten sie sich dann fest. Sie war sogar schon bei einem Schamanen, erzählte mir Doris. Mit Detox-Seelenreisen hat sie schon viel gearbeitet, mit Bioresonanztherapie, Akupunktur natürlich und in einer psychosomatischen Klinik war sie auch schon, mehrere Wochen sogar. Nun geht sie zurzeit nur noch regelmäßig wegen ihres Medikaments zum Psychiater. Jedoch hätte das alles nichts gebracht. Das war doch ein gutes Angebot in diesen Kliniken, meinte ich. Und hat es dir nicht auch gut getan, der Umgebungswechsel und andere Menschen mal um sich herum? Nein, meinte sie, das bringt doch alles sowieso nichts. Und außerdem sei sie zu erschöpft und müde gewesen, während des gesamten Aufenthalts. Deshalb konnte sie ihr Zimmer meist gar nicht verlassen und gar nicht teilnehmen an den Therapieangeboten. Aha. Ich war ehrlich überrascht. Sie war also mehrere Wochen in einer Klinik in schöner Naturumgebung gewesen und war zu depressiv, um an den therapeutischen Angeboten teilzunehmen. Kann man dann also sagen, ein Klinikaufenthalt bringt offenbar nichts? Ich weiß, dass manche Patienten enttäuscht sind von Klinikaufenthalten. Dann, wenn sie zu wenig Therapeutentermine im Einzel- oder in der Gruppe haben. Das ist leider vor allem bei Kassenpatienten der Fall. Doch die Termine, die angeboten werden, die sollten dann natürlich auch wahrgenommen werden. Denn sonst kann man ja nicht wirklich beurteilen, ob ein Klinikangebot jetzt hilfreich für einen ist oder nicht. Ich weiß, manche Patienten bräuchten tatsächlich dann jemanden, der sie erinnert an ihre Termine, der sie abholt vom Zimmer, der sie motiviert, ermuntert und zum jeweiligen Angebot begleitet. Doch dafür wäre natürlich ein immenser Personalaufwand erforderlich, den die Kliniken sich wohl kaum leisten können. Das ist grundschade und echt vertane Zeit und verschwendetes Geld sowohl für den Patienten und auch die Kasse, die es bezahlt. Naja, einige Klienten, die zu mir kommen, sind tatsächlich wortwörtlich von der Schulmedizin aufgegeben worden und dürfen nur noch zum Psychiater, um sich Medikamente abzuholen. Diese sollen sie dämpfen, sollen den Schmerz, den seelischen Schmerz etwas betäuben. Die Medikamente behandeln aber nicht die Ursache. Man bedenke, wenn die Depression wirklich nur ein Ungleichgewicht von Neurotransmittern im Kopf wäre, dann müsste man ja das mit Medikamenten einfach wieder ins Gleichgewicht bringen können. Doch offenbar spielen andere Faktoren eben auch mit rein, doch die werden viel zu wenig beachtet. Nämlich die Gründe, die den Menschen einst aus dem Gleichgewicht gebracht haben, die verantwortlich sind für dieses Ungleichgewicht im Gehirn, im Gehirnstoffwechsel. Oft sind es Traumata, die hinter schweren seelischen Erkrankungen stecken. Und obwohl Trauma von der Psychotherapie definiert wird als ein schweres, belastendes Ereignis katastrophalen Ausmaßes, so gibt es doch auch genügend belastende Ereignisse im Leben, die nicht so katastrophal sind, die sich jedoch summieren. Kleine, sich wiederholende Mikrotraumen, weiß man heute. Und es gibt auch nicht nur die Schocktraumata, an die man denkt, sondern auch Bindungstraumata. Ein einmaliges belastendes Ereignis kann einen Menschen aus der Bahn werfen. Bei Kindern zum Beispiel, wenn die Mutter völlig überraschend ins Krankenhaus muss für mehrere Wochen. Das ist für ein Kind ein durchaus einschneidendes Ereignis und kann wie ein Trauma wirken. Manchmal braucht es nur ein einziger Satz sein, den jemand ausspricht, der einem emotional viel bedeutet. Ein Mensch, der einem nahe ist. Wenn dieser Satz dann in einer hochsensiblen Phase auf den Menschen trifft, zum Beispiel in der Pubertät oder in einer Phase starker anderweitiger Belastung, vielleicht war gerade Prüfungszeit oder es ist jemand gestorben oder man ist krank oder bei Frauen in der Schwangerschaft. Wenn dann so ein verletzender Satz kommt und dieser Satz geht dann so tief und gräbt sich ein, dann kann der lange und schwerwiegende negative Auswirkungen haben. Und viele hören in ihrer Kindheit immer wieder Sätze, die dem Kind Abwertung vermitteln und Interesselosigkeit und ihm das Gefühl geben, ich bin nicht wichtig. Beispiel: Das Kind weint, die Mutter sagt, geh in dein Zimmer, ich kann dich jetzt nicht brauchen. Wenn es ein einmaliges Ereignis ist, wird vermutlich nichts passieren. Wenn es aber ganz ähnlich immer und immer wieder vorkommt, dann entsteht durchaus bei manchen Kindern ein psychischer Schaden daraus. Sensible Phase. Die Frau möchte ihrem Mann mitteilen, dass sie schwanger ist. Er reagiert darauf mit der Frage, wie konnte denn das passieren? Ein Satz in dieser sensiblen Phase kann ganz viel anrichten. Oder ein Bruder sagt zu seiner großen Schwester, du blöde Kuh findest nie einen Mann. Und sie ist gerade 13, hat Probleme mit ihrer Haut, hat gerade zum ersten Mal ihre Tage bekommen. Und dann kommt dieser Satz. Und die Jungs sind gerade auch nicht besonders interessiert. Das kann sich eingraben. Und alles, was danach kommt, passt in diese Schublade. Ein erwachsener, selbstsicherer, gesunder Mensch in seiner vollen Kraft würde denselben Satz hören, würde sich abschütteln und sich denken, hey, was ist das für ein Mensch? Was hat der denn für ein Problem? Da es jetzt kein Ereignis von katastrophalem Ausmaß war, sind die negativen Auswirkungen nicht so dramatisch wie bei einem klassischen Trauma mit Flashbacks und Albträumen, aber durchaus mit Angstreaktionen und einer Grunddepressivität. Und wenn dann noch ein schwieriges Ereignis hinzukommt, dann kann die Double Depression übrigens entstehen. Dann kommt also noch eine echte reaktive Depression obendrauf. Der Mensch kann dadurch sehr eingeschränkt sein in seiner Fähigkeit, das Leben zu genießen und sich sicher und vertrauensvoll ein gutes Leben zu erschaffen. Doris war genau 3 Sitzungen bei mir. Ich arbeitete mit ihr körpertherapeutisch, die ersten 3 Sitzungen über Bewegungen, Übungen zur Selbstberuhigung, einem Ressourcenanker, mit Klopftherapie, mit hypnotischen Sprachmustern und mit Selbstakzeptanzübungen. Als Hausaufgabe sollte sie sich immer wieder meine Selbsthypnose anhören, die heißt Ruhe im Kopf und soll die Gedanken in die Ruhe führen. Und ich weiß, dass sie von vielen, vielen schon sehr geschätzt wird und regelmäßig auch zum Einschlafen benutzt wird. Ja, und Doris sollte natürlich die Übungen, die wir gemeinsam gemacht haben, einige davon auch in den Alltag einbauen. Sie hat also einen festen Aufgabenplan mitbekommen. Doch auf Rückfragen meinte sie in der nächsten Sitzung, dass sie anfangs zwar begeistert war, danach jedoch nicht mehr weiter hören konnte, weil das ja alles eh nichts bringt. Und auch die Übung habe sie nur ein einziges Mal gemacht. Wenn jemand so viel bereits versucht hat und jedes Mal nach kurzer Zeit abbricht, jede Therapie wieder abbricht nach den ersten Versuchen, erst die Begeisterung in den ersten Tagen, in der ersten Zeit und dann schon wieder ins alte Loch zurück, dann liegt es an einer inneren Blockade, einem Widerstand oder meist auch mehreren, die verhindern, dass irgendwas helfen könnte. Ich machte dann einen Test mit ihr, ließ Doris in eine meditative Trance gehen und forderte sie auf, den folgenden Satz auszusprechen. Ich darf glücklich sein. Sie riss sofort die Augen auf. Nein, das darf ich nicht. Doris war ganz empört und sie erklärte mir, meiner Mutter geht's schlecht und sie beschwert sich, dass ich ihr nicht genug im Haushalt helfen kann. Außerdem ist eine Tochter von mir weit weggezogen ans andere Ende der Welt und will keinen Kontakt zu mir. Sie gibt mir die Hauptschuld an der Scheidung von ihrem Papa. Kerstin, sag mir, wie könnte ich glücklich sein, solange Menschen auf mich sauer sind und ich womöglich schuld bin, dass es ihnen nicht gut geht? Ich fragte Doris, ob sie das von früher, aus ihrer Kindheit her kennt, dass sie schuld sei am Unglück anderer. Da kam aus ihr heraus, dass das Thema Schuld schon viel frühere Wurzeln hat. Schon immer hat mir meine Mutter die Schuld gegeben, dass sie wegen der Schwangerschaft mit mir damals ihr Studium abbrechen musste und keine Rechtsanwältin werden konnte. Ich sollte eigentlich gar nicht geboren sein. Wie soll ich glücklich sein dürfen? Das geht doch gar nicht. Ich dachte, Kerstin, du könntest mir endlich helfen. Doch das bringt doch alles eh nichts. Doris kam nach diesem Termin nicht wieder. Sie gab mal wieder auf. Nach dreimal. Denn das bringt ja alles sowieso nichts. Doch ein halbes Jahr später bekam ich eine E-Mail. Sie schrieb darin, sie hätte immer wieder darüber nachdenken müssen, wie verrückt das eigentlich war. Dass eigentlich nichts und niemand ihr helfen könnte, glücklich zu sein, weil es einfach nicht sein durfte. Denn es war ja ihre Schuld, überhaupt geboren zu sein. Das hat sie dann erstmal so richtig runtergezogen. Doch irgendwann später, ganz plötzlich auf einem Spaziergang, war ihr der Gedanke gekommen, was für ein Unsinn! Es ist niemals die Schuld eines Babys. Und da kam eine Woge von Liebe in ihr auf zu dem kleinen Baby, das sie einmal war. Und auf einmal konnte sie die Verantwortung ihrer Mutter sehen, die sie damals so lieblos behandelt hatte und ihre eigene Unzufriedenheit aufs Kind übertragen hat. Das hat Doris sehr nachdenklich gemacht. Vielleicht habe ich das selbst ganz ähnlich gemacht, dachte sie sich. Vielleicht ist es an der Zeit, schrieb sie mir, dass ich endlich die Verantwortung für mich übernehme. Und mein Kopf weiß ganz genau, ich darf schon glücklich sein. Seitdem gehe es ihr deutlich besser und sie hat begonnen, mehr von dem zu machen, was ihr andere Therapeuten schon früher angeraten hatten und was ihr anfangs auch immer gut getan hat, bis eben dann wieder in der Vergangenheit jedes Mal die Selbstsabotage losging. Das bringt ja alles eh nichts. Doch jetzt hörte sie sich auch immer wieder die Ruhe im Kopf Selbsthypnose an und sie macht das Morgenritual, das wir beide erarbeitet hatten. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, von Doris zu hören und vielleicht meldet sie sich ja doch nochmal für weitere Unterstützung. Denn dieser Satz, dessen Widerspruch sie so spürte, ich darf glücklich sein, hat in ihr eine Wende eingeleitet. Die interessante Frage ist doch, wann darf ein Mensch glücklich sein? Dann, wenn er sich noch nie etwas zu Schulden kommen hat lassen? Dann, wenn er sich befreit hat von allen Lasten und alle seine Fehler wieder gut gemacht hat? Mann, oh Mann, dann dürfte wohl kaum ein Mensch jemals wirklich glücklich sein. Nicht 5 Minuten lang. Das Leben hat ja immer wieder den Gegenpol für uns, den Gegenpol von Glück und konfrontiert uns damit. Es gibt halt nicht jeden Tag eitel Sonnenschein und sternklare Nacht. Und übrigens schon allein die Pflanzen, aber auch alle Lebewesen brauchen Bewölkung, brauchen Schatten, brauchen Regen und auch mal Wind. Darf man also dann nur im Sonnenschein glücklich sein? Ich meine, nein. Das darf man auch bei Regen und Wind. Wobei ich mit Glücklichsein nicht die gute Laune meine oder die Hochstimmung, sondern die tiefe, innere Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass wir leben dürfen und dass wir so viel Gutes haben. Dass wir ausgestattet sind an Fähigkeiten und Kräften, ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und wenn es uns mal gerade nicht zur Verfügung steht, dann können wir uns auch Hilfe dazu holen. auch aus der spirituellen Welt. Es ist Hilfe da, wenn wir sie wollen. Nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus der Gewissheit und aus der Dankbarkeit heraus, dass Hilfe für uns da ist. Und ich lade dich ein. Mach doch mal selbst diese Übung, die ich mit Doris gemacht habe, und nimm wahr, was es mit dir macht. Begib dich dazu an einen ruhigen Platz. Wenn du gerade Auto fahren solltest, drück auf Pause und mach diese Übung gerne später. Wenn du an deinem ruhigen Platz bist, dann atme mehrmals tief ein und aus. Und schließe mit einem Ausatmen ganz einfach deine Augen. Komm an in deinem Körper. Spüre ihn. Werde ganz achtsam. Spür deinen Atem fließen. Nimm wahr, wie dein Herz schlägt. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Spür die Luft, die durch deine Nase einströmt, beim Einatmen. Und lass sie durch den Mund hörbar ausströmen. Und wenn du eine Weile so dagesessen hast oder dagelegen bist und vollkommen angekommen bist in deiner inneren Welt, dann sag den folgenden Satz: Ich darf glücklich sein. Was für eine innere Reaktion nimmst du wahr? Was war der erste Impuls in dir drin? Ist da ein inneres Nein zu spüren? Ist da ein gewisser Widerstand spürbar? Oder geht es warm in dir auf und beginnt wohlig zu fließen, wenn du diesen Satz sagst: Ich darf glücklich sein. Allein die Bewusstmachung des inneren Widerstands kann Prozesse auslösen, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Genauso kannst du es mit weiteren Sätzen ausprobieren, wie: Ich darf gesund sein. Ich darf zuversichtlich sein. Und es gibt dazu noch viele weitere Testsätze. Was tut sich in dir? Was nimmst du wahr? Wenn Doris nochmal zu mir kommt, dann würde ich mit ihr zusammen an die Wurzel des Themas gehen und diese Ursache behandeln. Vermutlich würden wir in der frühen Kindheit landen, da wo die Mutter ihr das Gefühl gab, die kleine Doris sei nur eine Last. Doch das ist eine hypnotische Intervention, die ich bei Patienten mit einem schweren, komplexen, langwierigen Thema sicherlich nicht in den ersten 3 Sitzungen mache. Wir brauchen nämlich erst genügend Stabilisierung. Dazu vermittle ich Techniken zur Selbstregulierung. Wenn die Patienten spüren, dass sie selbst aktiv etwas beitragen können, dann tritt meistens eine große Erleichterung ein. Das Vermeidungsverhalten wird deutlich weniger. Sie trauen sich dann allmählich wieder mehr zu. Nur bin ich darauf angewiesen, dass Klienten ihre Übungsaufgaben zu Hause auch machen und wirklich in die Umsetzung kommen. Da allerdings stehen sie sich selbst auf dem Weg und die Katze beißt sich in den Schwanz. Es lohnt sich also, den Grund für die Selbstsabotage aufzulösen. Dafür brauche ich jedoch genügend Zeit und erstmal den Vertrauensvorschuss, dass es eben so lange dauert, wie es dauert. Und dann gibt es auch eine Lösung. So habe ich mangels Erfahrung in meiner Anfangszeit mit Hypnose leider auch zu hohe Erwartungen seitens der Klienten erlaubt oder geschürt. Es kam zum Beispiel eine Jugendliche vor Jahren zu mir mit dem Thema Spritzenphobie. Sie hatte eine chronische Krankheit und musste täglich gespritzt werden. Und täglich war es schwierig und musste es von einem Elternteil gemacht werden. Sie wollte es jedoch endlich gerne selbst können, sich die Spritze zu geben, um unabhängiger von den Eltern zu sein. Klar, eine Jugendliche möchte dazu eigentlich nicht mehr die Eltern brauchen. Ich habe also die Mutter am Telefon gefragt, eine isolierte Phobie, ja, also nur die Angst vor der Spritze? Ja, war die Antwort. Und die Erwartung war, dass es damit eine einfache Phobiebehandlung sei und dadurch erwartet werden könnte, dass schon nach der ersten Sitzung deutliche Verbesserungen da wären. So wollte die jugendliche Klientin damals unbedingt gleich nach der ersten Sitzung einen Selbstversuch starten. Das ging gründlich in die Hose und sie gab letztlich mir die Schuld, dass es nicht klappte. Nie wieder habe ich von ihr gehört. Heute weiß ich, ich hätte sie überzeugen müssen, mit dem Stresstest zu warten. Denn es kam tatsächlich in der Hypnose das Thema auf, dass es gar nicht die Spritze war, sondern die Wut auf Eltern und das medizinische Personal, die sie als kleines Kind einfach gezwungen hatten zu dieser Spritze. Immer und immer wieder. Natürlich zu ihrem Besten. Es musste einfach sein. Und doch war es für das kleine Kind ein Trauma. Da war so viel Widerstand, Rebellion, Trotz und Wut in dieser jungen Frau, dass dieses das eigentliche blockierende Thema war. Das hätte jedoch eine eigene Behandlung erstmal gebraucht. Wir hätten also uns erstmal damit ein paar Sitzungen beschäftigen müssen, um dann wieder zum ursprünglichen Auftrag zu kommen, nämlich sich selbst eine Spritze geben können. Eine Hidden Agenda war es also, ein Thema hinter dem Thema, versteckt. Und so gibt's ganz häufig ein Thema hinter dem Thema, eine Hidden Agenda. Und das ist den Leuten und auch mir nicht von Anfang an klar. Ich muss sie erst kennenlernen. Ich muss erst auch über das Unterbewusste mögliche Ursachen herausfinden. Prognosen über die Anzahl der Sitzungen sind deshalb nicht ganz leicht. Wenn es jetzt wirklich nur bei dem einen Phobie-Thema bleiben würde, dann wäre tatsächlich mit einer Fast-Phobia-Cure oder Regressionshypnose das Ganze in 2 bis 3 Sitzungen transformierbar. Bei manchen auch eben schon nach einer, doch die anderen beiden Sitzungen sind wichtig zur Stabilisierung und zur Festigung. Andere Themen brauchen mindestens 10 oder sogar 20 Sitzungen, kürzere und längere, über unterschiedlich lange Zeiträume. Manche Klienten brauchen Begleitung über ein Jahr und länger. Doch wir brauchen immer noch deutlich weniger Sitzungen für dasselbe Thema als im Vergleich beim kassenabrechnenden Psychotherapeuten, weil die haben eben weniger Methoden zur Verfügung, als wir Heilpraktiker für Psychotherapie die Methodenfreiheit haben. So habe ich zusammen mit einer Klientin erst nach 24 Sitzungen über ein Jahr lang endlich den vollen Durchbruch erreicht, weil während dieses Zeitraums ständig neue Katastrophen passiert sind. Doch heute lebt sie sehr glücklich und befreit mit ihrem neuen Partner. Es kann aber auch sehr viel schneller gehen. Ein 70-jähriger Patient mit massiver Ärztephobie bereits seit seiner Jugend konnte sich nach 3 Sitzungen endlich der nötigen Operation unterziehen. Er lebt übrigens heute noch und er ist mir immer noch sehr dankbar. Oder da sind die vielen Klienten, die nach nur 3 Sitzungen mit mir ihre Flugreisen endlich machen können und jetzt mit Freude auf die Reise gehen. Fazit: Themen sind lösbar. Die innere Erlaubnis spielt dabei eine große Rolle. Und wir brauchen manchmal genügend Zeit und Geduld und Vertrauen in den Prozess. Leute, geht eure Themen an, traut euch. Ängste, Depressionen, Burnout sind kein unabänderliches Schicksal. Es ist nichts, was man ein Leben lang behalten muss. Vieles ist bewältigbar. Und auch wenn man manch chronisches Leiden nicht vollständig gelöst bekommt, so kann man doch wieder so viel mehr an Lebensqualität und aktiver Teilnahme am Leben zurückbekommen. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür. Alles Liebe und Namaste, deine Kerstin von Lichtfinder.de.